Genau, ich darf ein. Ist es an? Okay. Ich darf einmal den Text vorlesen. Der ist aus Markus Kapitel 8 und 9, Vers 34 bis 1. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Dann was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen.
Brauchst du deine Bibel?
Ja. Guten Morgen. Schreibt ihr gerne Briefe? Wer schreibt gerne Briefe? Mal Hand hoch. Oder bekommt ihr gerne Briefe? Wer bekommt gerne Briefe? Wow, mehr Leute, die Briefe schreiben, als die welche bekommen. Ich bekomme super gerne Briefe. Ich schreibe auch gerne welche. Ich habe einige Freunde, die weit weg wohnen. Mit denen schreibe ich mir oft oder zumindest ab und zu mal Briefe. Das ist ein bisschen oldschool, aber es ist super schön, gerade wenn man sich wenig sieht. Und vor einiger Zeit hatte ich so einen richtig schönen persönlichen Brief von meinem besten Kumpel auf der Fensterbank liegen. So. Der lag da schon ein paar Wochen und wartete darauf, beantwortet zu werden. Es war ein persönlicher Brief, es war ein langer Brief und ich habe mich da schon lange drauf gefreut. Und jetzt nochmal eine Frage an euch: Was braucht man, um einen Brief zu schreiben? Papier, ja? Stift, genau. Briefmarke am Ende, genau. Ich sage euch, was ich brauche, um einen Brief zu schreiben. Ich brauche einen aufgeräumten Schreibtisch, die Küche muss gemacht sein, die Kinder müssen ins Bett gebracht sein, der Müll muss runtergebracht sein, mein Dispo muss gedeckt sein, die Kettenfettflecken auf meiner Jeans, die schon seit Wochen in der Badewanne liegt und geputzt werden will, müssen rausgemacht und. Ich renne durch die Wohnung spät abends und denke einfach nur: Dieser ganze Kram. Ich muss eine Menge machen. Es war am Ende kurz nach 12, so 12:30, Miriam, meine Frau, lag schon im Bett, als ich endlich an meinem Schreibtisch saß, vor diesem weißen Papier. Und ich dachte, jetzt ist es eigentlich auch zu spät. Aber ich musste noch so viele unglaublich wichtige Sachen erledigen. Ja? Obwohl ich eigentlich die ganze Zeit wusste, das Wichtigste heute Abend ist eigentlich, meinem Freund diesen Brief endlich zu schreiben. Das Problem, wenn wir Gutes tun wollen, ist oft nicht die Zeit, auch, aber nicht immer, sondern das Problem ist oft unser Kopf. Und dieser ganze Kram, diese ganzen Dinge, die wir haben und die wir brauchen und um die wir uns selber kümmern und sorgen müssen. Ich habe vor ein paar Wochen wieder an so einem Abend vorm Kalender gesessen und sah plötzlich, dass wir am nächsten Tag zu einem Geburtstag in einen Freizeitpark eingeladen worden waren. Und ich weiß noch, als wir diese Einladung bekommen haben, hat das alles gepasst. Und ich sitze an dem Abend und denke so: Oh nein, auch das noch, Freizeitpark. Kam mir sehr ironisch vor. Es gibt natürlich wichtige Sachen. Also die Kinder müssen vielleicht ins Bett gebracht werden irgendwann, sonst hat man auch nichts vom Abend. Aber es gibt auch so, ich sag mal, Wichtigtuer. Sachen. Kennt ihr auch, oder? Soll ich jetzt noch die Winterstiefel jetzt noch im Online-Shop kaufen, auf die ich gerade noch Rabatt bekomme? Gibt es vielleicht noch eine Eilmeldung bei tagesschau.de, die ich nicht verpassen darf? Was mit den Filmen auf Netflix, die ich eigentlich endlich noch gucken will? Social Media. Ich habe den Brief dann am Ende geschrieben und ich glaube, ich habe ihn angefangen mit: Lieber Lars, ich sitze hier, ich bin todmüde, mein Kopf sprudelt, ich weiß eigentlich gar nicht, aber ich musste diesen Brief jetzt unbedingt schreiben, weil es mir so wichtig ist. Und als ich am Ende dann dein Mario darunter geschrieben habe, dann war ich glücklich. Dann hatte ich das Gefühl, ich habe doch noch was Wichtiges getan an diesem Tag. In unserem Predigttext heute Morgen spricht Jesus von zwei Arten von Leben. Ein Leben, um das wir uns sorgen, das verlieren wir. Und ein Leben, das wir verpassen, und das wird gerettet. Okay? Und diese Bibelstelle aus dem ersten Jahrhundert, die, finde ich, trifft hier einen Nerv unserer Zeit, der extrem gereizt ist, oder? Ein Problem, das es offenbar schon immer bei den Menschen gab. Viel Kopf für die Sorge des Alltags und wenig Kopf für Gottes Sorge. Und darum geht es heute Morgen. Es geht um dein Leben und was Jesus eigentlich damit vorhat. Und Jesus beweist hier in diesem Text ziemlich gut, wie er nachempfinden kann, worunter unsere Seele, unser Leben leidet. Und dass er etwas ziemlich Gutes damit vorhat. Aber Moment. Ich habe gerade diese Predigt angefangen mit Alltagsproblemen und so weiter. Und du denkst vielleicht jetzt, wenn ich diesen Text hier lese oder gerade gehört habe, dann denke ich überhaupt nicht an Alltagsprobleme. Der Text, der hat doch nichts mit Müll runterbringen zu tun oder Kettenfettflecken. Dieser Text handelt doch davon, dass ich mein Leben radikal hinschmeißen soll. Der Text erschreckt mich. Da steht, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Das ist kein Kalenderspruch, das ist eine waschechte Herausforderung. Es geht um lebensrettende Maßnahmen, win or lose, live or die. Worum geht es in dem Text? Es geht um beides. Es geht um Gottes Sorge, ein Leben, in dem Jesus dich auffordert, ihm Priorität zu geben, ihm nachzufolgen, und um deine Sorge, um dein Leben. Dein banales, sorgenvolles Leben, in dem du dich sorgst. In dem du kämpfst, in dem du vielleicht versuchst zu retten, was zu retten ist. Ein Leben, das dir was wert ist, weil du es von Gott geschenkt bekommen hast. Aber eben ein Leben voller Sorge. Und die Frage ist, wie gelingt es uns, dass das Wesentliche und Sinnstiftende in unserem Leben wirklich Raum bekommt? Und vielleicht auch, will ich das überhaupt? Wenn du dir die Frage manchmal in deinem Leben oder vielleicht heute Morgen stellst, dann bist du heute genau richtig hier. Denn darum geht's. Predigtthema ist, für Gottes Sorge Sorge tragen. Und lass uns der Frage mal in drei Worums nachgehen. Erstes Worum, worum geht's im Text? Zweites Worum, worum geht's bei uns? Und drittes Worum, worum geht's Jesus? Okay? Lass uns vorher noch kurz beten. Jesus, danke für diesen Morgen, danke für den Lobpreis, danke, dass wir hier versammelt sind und dein Geist hier weht und du zu uns sprechen willst irgendwie durch diese Predigt und dadurch, dass du da bist. Und ich bitte dich, dass du dein Wort hier durchkommen lässt, dass du die Herzen öffnest und mir die richtigen Worte schenkst für das, was du für uns bereithältst heute Morgen. Amen. Worum geht es im Text? Erster Punkt. Das Wort Leben ist ein besonderes Wort in der Bibel. Bei Markus taucht es 10-mal auf, 4-mal in unserem Text allein und einmal noch an einer Verweisstelle in Markus 10, Vers 45, die hat auch was damit zu tun. Und in der deutschen Bibel steht eigentlich überall das Wort Leben. So. Aber Leben ist nicht gleich Leben. Klingt ein bisschen pathetisch, aber es geht um ein Vokabular. Es gibt drei griechische Wörter, also das Neue Testament ist ja eigentlich in Griechisch, in Altgriechisch geschrieben und dann übersetzt worden auf Deutsch. Und es gibt drei griechische Wörter, die im Deutschen alle mit Leben übersetzt werden. Okay? Aber nur eines von diesen drei Wörtern kommt hier in unserem Text vor. Ja? Und ich gebe euch jetzt mal die drei Wörter und dann könnt ihr mal überlegen, mal raten, welches davon ist das, das in unserem Text die ganze Zeit vorkommt, wenn es ums Leben geht. Okay? Also, erstes griechisches Wort. Bios. Klingelt schon ein bisschen Biologie, Körper. Bios meint das Leben, das biologische, organische Leben sozusagen. Wenn es um dieses Leben geht, dann, ja, dann betreiben wir Sport, wir achten auf unsere Ernährung, gesunde Ernährung. Aber zum Beispiel beinhaltet es auch die Schöpfung. Es geht auch darum, wenn wir dieses Leben wollen, auf dem Planeten Acht zu geben, um Nachhaltigkeit und so weiter. Bios, biologisches Leben, okay? Zweites Wort, Zoe. Zoe meint sozusagen das, das geistliche Leben, sozusagen. Das ist ein Lebensprinzip. Also wenn in der Bibel von ewigem, vom wahren Leben die Rede ist, dann ist oft, kommt da dieses Wort Zoe vor. So. Das ist, man könnte auch sagen, Mindset oder so. Wenn es uns um Zoe geht, dann gehen wir zur Verhaltenstherapie oder zum Seelsorger oder so. Versteht ihr? Und das dritte Wort ist Psyche. Bios, Zoe und Psyche ist das dritte Wort, das mit Leben übersetzt wird. Und Psyche heißt Leben, es kann aber auch mit Seele übersetzt werden. Und Psyche ist sozusagen das Leben, das sich sehnt, das fühlt, das wabert sozusagen. Und jetzt die Frage, welches von diesen drei Wörtern kommt in den Text vor? Was meint ihr? Ich löse mal auf, die Antwort ist Psyche. Das Letzte. Und wer eine Luther-Bibel mal gelesen hat oder so weiter und sich an die Stelle erinnert, der wusste das jetzt, weil Luther schreibt tatsächlich Seele, wenn es geht darum, schreibt an der Stelle über die Seele. Diese Unterscheidung jetzt, ich wollte euch jetzt nicht ärgern hier mit so, mit so Griechisch-Kram, aber diese Entscheidung, die macht einen großen Unterschied, wenn wir uns diesen Text angucken und den verstehen wollen, weil es gibt drei Konsequenzen, die sich daraus ableiten. Erste Konsequenz. Beim Leben verlieren, ja, geht es nicht um unser Bios-Leben. Es geht nicht um unseren Körper, es geht nicht um die leibliche Existenz, ums Fleisch sozusagen, um diesen Planeten, aber auch um uns als Unikatschöpfungen, dass wir das verlieren sollen, dass es weg sein. Zweite Konsequenz, wenn Jesus über Leben retten spricht, dann meint er nicht unser Leben im Geist, also das ewige Leben. Das Paradies, das wahre Leben, weil dafür wird verwendet das NT, das Neue Testament, ja das Wort Zoe. Und die dritte Konsequenz, die sich daraus ableitet, ist also hier wird nicht das leibliche, irdische Leben, unser alltägliche, unser Körper, unsere Alltagssorgen, nicht dem geistlichen Leben gegenübergestellt. Ja, das ist eine Vorstellung, die entspringt gab es in der griechischen Philosophie, diese Trennung von Geist und Körper, kennt ihr vielleicht, aber Jesus hat das nicht. Er redet nicht davon. Das Leben, von dem Jesus in dem Text spricht, das meint etwas dazwischen. Psyche. Dieses Psyche-Leben, das ist eben nicht profan körperlich und es ist aber auch nicht geistlich abgehoben, sondern das ist existenziell. Das ist deine Existenz. Das ist dein Leben, das du erlebst, das du spürst. Das ist Alltag, schlafen, essen, einkaufen, aufs Klo gehen. Aber eben nicht biologisch nur, sondern mehr so vor dem Hintergrund der Frage, wozu? Wozu esse ich, schlafe ich, gehe ich einkaufen, gehe ich aufs Klo? Psyche leben meint eine Lebenssehnsucht. Im Alten Testament gibt es dafür das Wort Nefesh. Das ist das Leben, das sehnlichst Leben sucht. Ein Leben, das nicht bei sich selbst bleiben kann. Das ist ein Leben, das nicht satt ist. Ein Leben, das durstig ist, das hungrig ist. Und das darin eben Leben ist. Ein anderes Wort dafür wäre vielleicht deine Identität. Und im Psalm 42 heißt es, meine Seele, Nefesh, dürstet nach Gott. Und was interessant ist, in der Bibel ist die Seele sterblich. Okay? Kurz vor der Stelle hier bei uns, in Kapitel 8, spricht Jesus selbst von seinem Leben, von seinem Leiden und von seinem Sterben. Und darauf nimmt er hier in unserem Bibeltext Bezug. Und das heißt, Jesus hat diese Lebenssehnsucht, die du hast. Er hat sie und er wird dieses Leben, seine Existenz verlieren. Das gehört zu seinem Menschsein, das gehört zu deinem Menschsein, zu meinem Menschsein. Und deshalb will Jesus das auch. Weil er Mensch sein will. Stell dir das mal vor. Also worum geht es in dem Text? Um Leben. Zweiter Punkt. Worum geht es uns? Wir haben jetzt über die Bedeutung von Leben gesprochen und das geklärt und rausgefunden, bei Jesus geht es nicht um diesen Tausch fleischliches Leben gegen geistliches Leben und so weiter, sondern es geht sozusagen um den Kulminationspunkt dazwischen, der soll ausgetauscht werden. Ja? Es geht nicht um den Tausch biologisches Leben gegen geistliches Leben, dein Körper muss weg, dein Geist, dein hoher Geist muss her, sondern um das dazwischen, das, was das verklebt, sozusagen, deine Existenz. Und wenn das getauscht werden soll, da brauchen wir Vertrauen. Und es geht in diesem Text auch um Umkehr. Es geht auch darauf, auf Gott zu hören, statt den Versprechungen dieser Welt hinterherzulaufen, was wir gerade hatten, und uns von ihm retten zu lassen. Es geht um einen Neuanfang, aber eben nicht wie zum Beispiel bei dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Kennt ihr das? In Lukas 5? Vielleicht nochmal kurz erklärt für die es noch nicht kennen. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt Jesus eine Geschichte von einem jungen Mann, der sich von seinem Vater auszahlen lässt und dann sein Leben selbst in die Hand nimmt. Aber er verprasst das ganze Geld und landet in der Gosse. Und am Ende kommt er zurück nach Hause und zu seinem Vater und der Vater läuft ihm entgegen und nimmt ihn in die Arme und mit den Worten: Lass uns fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und es ist doch interessant, weil in dieser Geschichte von Jesus, da geht es ja ums Leben verlieren und ums Leben gewinnen. Dieser junge Mann, er hat sozusagen sein Leben weggeschmissen und hat sich neu seinem Vater anvertraut und dadurch hat er es gerettet. Aber jetzt kommt's. In dieser Formulierung, lebendig werden geworden, steckt das Wort Anazao drin. Von Anna auf, hoch, wieder und Zao, Leben. Und Zao, ihr ahnt es schon, hängt zusammen mit dem Wort Zoe. Also das heißt wieder aufleben, aufgerichtet werden, sich erneuern, wiederhergestellt werden. Weil der Sohn ist ja nicht richtig gestorben in der Geschichte, sondern er ist nur für seinen Vater gestorben, sozusagen, sinnbildlich. Und durch seine Umkehr zum Vater wurde er erneuert. Also merkt ihr, das hilft uns an unserer Stelle nicht weiter. Weil Jesus will bei uns nicht zeigen, wie billig unsere Sehnsucht ist. Das will er nicht. Oder dass wir eh kein Glück haben, wo wir es suchen und dass wir das lieber bleiben lassen sollten oder so. Schieben wir das also beiseite. Es gibt noch ein anderes Gleichnis. In dem erzählt Jesus die Geschichte von einem reichen Kornbauern, der sehr viel erntet, der wird unermesslich reich und dann fragt er sich, wohin mit all der Kohle, wohin mit all meinem Reichtum? Und dann sagt er Folgendes: Das will ich tun. Ich will größere Scheunen bauen und darin all mein Korn und meine Güter sammeln und dann will ich zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen, auf viele Jahre, ruh aus. Iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man dein Leben von dir fordern. Was du aber bereitet hast, wofür wird es sein? Das Wort, das hier mit Leben übersetzt ist, ist Psyche. Der Kornbauer in der Geschichte, der hat ein Problem, das wir gut kennen. Er vertraut nicht auf Gott. Der Kornbauer sichert sein Leben ab. Er kann nicht glauben, dass Gott ihm alles gibt, was wichtig ist. Er vertraut auf sein Hab und Gut. Und deshalb braucht er mehr davon. Mehr Hab und Gut. Noch jemand außer mir hier, der viel Hab und Gut in seinem Keller hat? Zwei Sachen sorgen den Kornbauer. Gewinnsucht und Verlustangst. Wer Gewinn sucht, hat vor Verlust Angst. Okay? Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Und Leute, wir versuchen so sehr, unser Leben zu retten. Und wir meinen es zu können. Wir leben in einer Gesellschaft, die meistens vergisst, dass sie sterblich ist, wie der Kornbauer. Und dass es in dieser Welt keine wahre Vollendung gibt. Harald Welzer ist ein Soziologe und Publizist, der hat 2020 einen Herzinfarkt erlitten, wäre fast gestorben, zu viele Projekte, zu viele Veröffentlichungen, zu viel Forschung und so weiter. Und er überlebt es und eine Ärztin und eine Pflegerin kümmern sich ganz rührend um ihn und das bewegt ihn sehr und dann denkt er nach und schreibt ein Buch mit dem Titel Nachruf auf mich selbst. Und das ist spannend, weil in diesem Buch geht es um die Kunst des Beendenkönnens, die Kunst des Aufhörens, die Kunst des Abschiednehmens, die Kunst des Stoppens. Und er schreibt, wir sind unfähig geworden, unsere Wünsche aufzugeben. Wir sind gewinnsüchtig. Wir denken nur noch in Zielen. Alles muss erreicht werden. Ein Ende ist undenkbar. Aber warum tun wir das? Weil wir Verlustangst haben. Weil wir uns ans Leben klammern und denken, das ist erfüllbar. Wie der Kornbauer, der Gott nicht vertraut. Das hier ist das Problem, das uns begegnet. Wir denken unser Leben wie ein Kornspeicher. Wir reden uns ein, wir hätten unsere Seelenruhe, wir wären glücklich, wenn wir endlich unsere persönlichen Lebenskornspeicher gefüllt haben. Und Jesus sagt, weg mit dem Kornspeicher. Das ist nicht dein Leben. Das ist eine Illusion. Warum? Jesus sagt, es gibt gar nichts zu gewinnen in deinem Leben. Es gibt nichts zu gewinnen. Das Wort taucht dir gar nicht auf. Das Gegenteil von verlieren heißt nicht gewinnen, es heißt retten. Gott sagt zu dem Kornbauer, in dem Moment, wo du denkst, dass du dein Lebensglück erreicht hast, in dem Moment kostet es deine Seele. Und Jesus fügt hinzu, du kannst dir nicht zurückkaufen. Du hast dein Leben verplempert, weil du nicht vertraut hast. Was will Jesus? Nachfolge. Meine Großeltern, die waren fromme Leute. Mein Opa hat immer viel erzählt, war so mein Vorbild. Und meine Oma hat immer ein bisschen weniger erzählt. Und deswegen ist mir, glaube ich, vor allen Dingen eine Sache mal in Erinnerung geblieben, die meine Oma mal erzählt hat. Und zwar hat jemand mal Folgendes zu ihr gesagt. Da kam jemand und sagte, ich bin nicht Christ. Vielleicht gibt es ein Paradies, aber wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht. Aber wieso soll ich jetzt auf die Freuden in meinem Leben verzichten, wenn danach vielleicht gar nichts kommt? Und meine Oma, die hat so baden-württembergischen Smartheit, die sagte zu ihm, hat ihm eine Wette vorgeschlagen und meinte, wir wissen ja beide nicht, was nach dem Tod ist. Ich weiß es auch nicht genau. Aber wenn da gar nichts ist, ist da nichts. Okay, aber dann habe ich zumindest ein gutes Leben geführt. Wenn da aber doch was ist, dann habe ich beides. Ein gutes Leben geführt, hier, und das ewige Leben bei Jesus. Doppelt gut. Wenn du aber von vornherein davon ausgehst, dass da nichts kommt, doppelt schlecht. Dann wirst du in beiden Fällen nicht bei Jesus sein und noch dazu kein so gutes Leben geführt haben. Also das war die Logik meiner Oma. Aber was meinte sie? Was meinte sie mit dem guten Leben hier? Es geht um Leben in der Nachfolge. Leben an Jesus Seite. Ich frage mich für gewöhnlich, was habe ich davon? Was habe ich davon, den Computer zu kaufen und nicht den? Was habe ich davon, den Job anzunehmen und nicht den? Was habe ich davon, dieses Studium zu beginnen und so weiter? Und Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, dann wirst du etwas erleben, was deine Vorstellungskraft absolut widerspricht. Du wirst das Schlechtere nehmen und das Bessere bekommen. Du wirst Verlust erleiden und darin dein eigentliches Leben erkennen. Glaub mir, sagt Jesus, alles wird Sinn machen, wenn du diesen Weg mit mir gehst, an meiner Seite. Und du wirst erkennen, dieser Sinn in dir, der war schon immer da. Den Sinn hast du fast übersehen. Der Sinn, der steckte in deiner Sehnsucht, der steckte in deinen Träumen, der in deinem Durst, der steckte auch in deiner Enttäuschung. Der Sinn steckte in deinem Frust. Er steckte in dem Gefühl, dass die falschen Dinge in deinem Leben zu viel Raum einnehmen. Er steckte in dem leisen Zweifel an deinen größten Erfolgen, deinen größten Verdiensten. Und vielleicht merkst du es jetzt. Jesus sagt, du bist auf der richtigen Spur. Und du sagst, ja, vielleicht. Und Jesus sagt, weg mit dem Kornspeicher. Und du sagst, okay. Und er sagt, rette dein Leben. Und du sagst, ja. Und er sagt, du verpasst es sonst. Und es platzt aus dir raus. Wo ist es denn? Das Leben. Und Jesus sagt, komm mit. Komm mit. Es gibt diese Geschichte von dem Mann, der nachts betrunken unter einer Laterne seinen Schlüssel sucht. Kennt ihr die? Also geht's so. Der sucht seinen Schlüssel unter der Laterne, ist betrunken und kriecht so auf seinen Knien herum und dann kommt ein Polizist vorbei und sagt dir, alles in Ordnung? Und der Mann sagt, ja, ich suche meinen Schlüssel. Und der Polizist sagt, wo haben Sie ihn denn verloren? Er sagt, irgendwo da auf dem Weg. Und der Polizist sagt, warum suchen Sie denn unter der Laterne? Und der Mann sagt, ja, hier ist das Licht besser. Wenn du mit Jesus gehst, dann betrittst du unbekanntes Terrain, in dem du schlecht siehst, erstmal. Aber wenn du den Schlüssel suchst, dann lass diese Laterne hinter dir. Wenn du in dieser Nacht, in dieser Umnachtung deines Lebens nach Hause kommen willst, dann lass die Laterne hinter dir. Vertraue Jesus. Noch ein Wort zum Abschluss. Also ein Wort. In unserer Bibelstelle kommt es zum ersten Mal vor bei Markus. Danach ganz lange gar nicht. Und dann erst wieder am absoluten Höhepunkt der Geschichte von Jesus. Und dann noch dreimal innerhalb eines Kapitels. Das Wort Kreuz. An dem Wort kommen wir heute Morgen nicht vorbei. 7 Kapitel weiter wird das Kreuz wieder getragen. Aber nicht von Jesus, sondern von einem Zuschauer, der am Rand stand. Warum trägt er das für Jesus, das Kreuz? Weil Jesus am Ende ist. Er ist K.O. Jesus kann nicht mehr. Er ist gerade dabei, etwas Wichtiges zu tun. Das einzige Wichtige. Es gab viel, was Jesus hätte tun können in dieser Situation. Und man hat eine Menge von ihm erwartet. Aber er nahm das Kreuz da, wo wir uns zu schade waren. In Vers 37 heißt es, was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Nichts. Aber Jesus hat es getan. Am Kreuz geht es bei Jesus nicht um Verlustangst, sondern um Hoffnung. Hoffnung für dich und für mich. Jesus, der Sohn Gottes, stieg nicht einfach vom Kreuz herab und hat gesagt, tada, ich bin Gott, ich bin doch Gott. War alles nur gefaked. Ich mach das hier, zack, kein Problem, gib mir mehr. Nein, er schmeckte den Tod, sagt unser Text. Er starb aus Liebe zu dir, um deine Last zu tragen, um deine menschlichen Sorgen zu tragen, um dir nachzuleben. Die Freunde haben ihn losgemacht vom Kreuz und haben ihn beerdigt. Und Gott hat ein Wunder getan und 3 Tage später hat ihn auferstehen lassen. Und jetzt lebt Jesus. Er hat unser Leben gerettet. Überall da, wo wir ihm vertrauen. Wo es um seine Sorge geht. Wo wir uns versorgen lassen. Von seiner Liebe. Das ist das Kreuz, das wir tragen sollen. Für Gottes Sorge, Sorge tragen. In der Hoffnung, dass er versorgt. Was machen wir jetzt damit? Ein Vorschlag. Versuch doch diese Woche mal 0,5% deiner Zeit weniger in das zu stecken, was du selbst für wichtig hältst. Und diese Zeit für etwas zu nutzen, wo du dir sicher bist, das hält Gott für wichtig. Das könnte Gott wichtig sein. 0,5%, okay, das sind genau 7 Minuten 20 am Tag. Speicher den Timer in deinem Handy und tu das jeden Tag, eine Woche lang. Wie wär's? Und dann redet ihr mal in euren Kleingruppen drüber oder so. Aber vielleicht ist das auch alles neu für dich und du spürst jetzt gerade, es geht um was anderes. Vielleicht ist für dich heute Morgen dran, Ja zu sagen. Die Hand von Jesus zu nehmen. Zu sagen, ich brauche jemanden, der mit mir betet. Ich will das klären. Dann tu das. Ist gut. Gott schenkt da Leben, wo wir es aufgeben. An der Hand von Jesus betrittst du neues Terrain. Du gibst Träume auf und lernst Vertrauen. Du wirst Gottes Nachfolgerin, sein Nachfolger in dieser Welt. Du lernst ihn verstehen und immer mehr zu verstehen, was er für dich getan hat. Für ein gutes Leben hier und ein ewiges Leben in seiner Nähe. Amen.